Meine Freunde, wir sind immer noch am Simson. Und wir schlagen auf Richter 16, Vers 21. 22. Ich erzähle die Geschichte nur eben noch einmal. Sind da noch Plätze? Wo ist alles voll? Ja. Da sind noch Stühle am Mast hier. Damit Sie wieder einsteigen können, weil immer so Unterbrechungen sind. Ich war inzwischen in Würzburg, da erzähle ich Ihnen gleich noch von. Simson ist ein Erwählter Gottes. Die Bibel nennt ihn in der Reihe der sogenannten Heilande. So steht es ursprünglich da. Und wenn der Simson auch manchmal reichlich schockierend ist, nicht? So glaube ich, dass wir also für Gottes Herz auch schockierend sind. Er ist ein Erwählter Gottes. Und Luther sagt einmal, er steht in der Bibel, um zu zeigen, wie ein Kind Gottes, trotz aller Schwachheit und trotz allem Fallen, von Gott als Werkzeug benutzt wird. Ich habe es jetzt nicht ganz wörtlich zitiert, aber so etwa der Sinn. Wir sehen, trotz aller Schwachheiten, trotz allem Fall, Gottes Werkzeug ist. Der Simson war ein Erwählter des Herrn. Das äußere Zeichen war, dass kein Schermesser auf sein Haupt kam. Und dann hat er in der Liebe mit einer Frau leichtsinnig damit gespielt und die hat den Philistern verraten. Und die haben ihm das Haar abgeschoren und da war seine Kraft von ihm gewichen. Vorher der Löwen mit der bloßen Hand zerrissen, stehen freihändig, nur war seine Kraft von ihm gewichen. Und sie haben ihm die Augen ausgestochen und ins Gefängnis gesperrt und er musste auf der Mühle mahlen. Verstehen Sie mich hinten, das Ding ist wieder anders, meine Jungs bauen da immer dran rum. Da können Sie doch verstehen überall. Und nun heißt es in Vers 22, aber das Haar seines Hauptes fing an wieder zu wachsen, wo es geschoren war. Da aber der Philisterfürsten sich versammelten, ihrem Götzen Dagon ein großes Opfer zu tun und sich zu freuen, sprachen sie, unser Gott Dagon hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Desgleichen als das Volk sah, lobten sie ihren Gott Dagon, denn sie sprachen, unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verderbte, unsere viele erschlug. Da nun ihr Herz guter Dinge war, Vers 25 jetzt. Da nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie, lasst Simson holen, dass er vor uns spiele. Da holten sie, also auf der Harfe, da holten sie Simson aus dem Gefängnis und er spielte vor ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn bei der Hand leitete, lass mich, dass ich die Säulen taste, auf welchen das Haus steht, dass ich mich dran lehne. Das Haus aber war voll Männer und Weiber, es waren auch der Philister Fürsten alle da und auf dem Dach bei 3000 Mann und Weib, die zusahen, wie Simson spielte. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, gedenke mal und stärke mich doch Gott diesmal, dass ich mir für meine beiden Augen mit einem Schlage, so heißt wörtlich, räche an den Philistern. Und er fasste die zwei Mittelsäulen, auf welches Haus gesetzt war, und darauf es sich hielt, einen in seine rechte und die andere in die linke Hand, und sprach, meine Seele sterbe mit den Philistern, und neigte sich kräftig. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, dass der Toten mehr waren, die bei seinem Tode starben, denn die bei seinem Leben starben. Da kamen seine Brüder hernieder und seines Vaters ganzes Haus und hoben ihn auf und begruben seines Vaters Manoah Grab. Ich habe die ganze Geschichte gelesen, weil wir sie vor Augen haben müssen, aber ich glaube nicht, dass ich mit einem Mal noch fertig werde. Sehen Sie, da wird zunächst gesprochen von der Wende in dem Leben des Simson. Das Haar seines Hauptes fing an zu wachsen. Ich muss jetzt noch einmal sehr deutlich sagen, Der Simson war von Gott dahingegeben worden, seine Kraft war von ihm genommen worden. Nicht, weil er sich die Haare scheren ließ von diesem leichtsinnigen Weibstück, wie es Luther sagte, nicht wahr? Besonders ruchlosen, leichtfertiges Weibstück. Gott liegt nicht so viel an unseren Haaren, sondern weil er seine Erwählung gering geachtet hatte, das Zeichen seiner Erwählung als Auserwählter Gottes, als Nazireer, das ist der Ausdruck dafür in Israel, der Nazireer, war dieses ungeschorene Haupt. Seine Sünde ist der Anlass, dass ihn Gott verwirft. Und das Haarscheren ist gleichsam nur das äußere Signal. Ich hatte es verglichen mit Esau, der seine Erstgeburt verachtet. Und nun heißt es nur mit einem Satz, das Haar seines Hauptes wuchs wieder. Wie ich die Bibel verstehe, heißt das viel mehr, als dass bloß ein biologischer Vorgang da war, dass die Haare länger wurden, sondern das will sagen, Simson kehrt in seinen alten Stand bei Gott zurück, als Erwählter, als Befreier Israels, vom Joch der Philister. Die sind immer ein Bild für die Welt und Teufel, Hölle und Israel ist Gottes Volk. Sehen Sie, das ist mir oft so schwer, dass die Bibel die letzten eigentlichen Geheimnisse in einem Menschenherzen nicht schildert. Wenn Sie die Geschichte nehmen vom Zachäus, ich hoffe, Sie kennen sie, diesem Obergauner und Oberzöllner, der auf einen Baum stieg, um Jesus zu sehen. Und dann kehrt Jesus bei ihm ein. Und dann murren die Leute, dass es zum so einen Sünder geht. Und auf einmal fällt eine Klappe. Und dann kommt bloß das Ende noch. Da kommt bloß noch das. Ist da diese Heizung so unangenehm? Kalt? Kalt. Kinder, eure Dingeschichte, wo ist der Pipi? Kommt das kalt heraus? Das ist natürlich nicht der Sinn der Unternehmung. Naja. Ich kann es auch nicht ändern, dieser Saal macht mich noch verrückt. Ich muss zwischendurch sagen, ich bin so angeschimpft worden, dass ich am Sonntag sagen soll, die Fenster aufmachen. Ich will es nie wieder tun, gelobe ich in dir feierlich. Es ist mir gesagt worden, dass die Luft tadellos war. Unsere neue Klimaanlage, das Luft dreimal umwälzt, das Land. Das lediglich meine Aufregung und das Umkippen von einigen Leuten ist schuld. Die kippten um, weil sie nicht gefrühstückt hatten, nicht weil Luft schlecht war. Also ich will es nie wieder tun. Aber nun kehren wir zurück zu unserem Simson. Glauben Sie mir, der hat noch eine viel schlechtere Luft in seinem Gefängnis gehabt, nicht wahr? Sehen Sie also da bei dem Zachäus, nicht? Sie murrten, dass er beim Sünder einkehrte. Bumm, fällt eine Klappe. Und dann kommt der Schluss, Jesus verabschiedet sich und Zachäus sagt, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und was ich betrogen habe, gebe ich vielfältig wieder. Und dazwischen liegt ein Gespräch zwischen Jesus und diesem Sünder, wo ihm aufgeht, warum er nicht glücklich ist. Wo ihm aufgeht, an dir allein habe ich gesündigt. Wo Jesus ihm vergibt, denn gut machen können wir keine Sünde. Wo Jesus ihm vergibt und er als ein begnadigter Mann sagt, nun soll es aber auch in Ordnung kommen. Das wird alles nicht erzählt. Dieses letzte Geheimnis, das Gespräch zwischen Jesus und dem Sünder, das wird nicht erzählt. Und so gibt es eine Menge Geschichten der Bibel, wo es bis auf den Punkt kommt und dann schweigt. Also, wir haben von dem Saulus gesprochen, den Jesus bei Damaskus niederwirft. Dann sitzt er in Blindheit in Damaskus. Und da schickt der Herr, wird ausführlich erzählt, den Ananias zu ihm. Der will nicht, aber er muss. Ananias kam rein und sagte, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Und dann kommt Klappe und dann kommt, er ließ sich taufen und war sehen. Dazwischen ist so einiges geschehen. Dazwischen hat der Paulus von dem Ananias gehört, Jesus hat deine Schuld getragen. Die kannst du nie gut machen, du Mörder der Kinder Gottes. Aber du brauchst sie nicht mehr zu tragen, weil Jesus sie am Kreuz getragen hat. Und jetzt darfst du es im Glauben annehmen. Du kannst nicht mehr dazu tun, aber darfst annehmen, völlig versöhnt. Nicht? Und Saulus glaubt und ergibt sich dem Herrn Jesus. Bekennt ihm die Schuld. Alles das, das Eigentliche, verstehen Sie, was wir nur hören wollen, wird nicht erzählt. Das ist ein wichtiger Hinweis. Meine Freunde, es gibt in einem Christenleben ein letztes Geheimnis, wo man das erlebt. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht will. Und das sind Verborgene. Und sie tun mir sehr leid, wenn sie von diesem Geheimnis eines Christenlebens nicht wissen. Wo man vor ihm so zerbrochen war, dass man es keinem Menschen erzählen kann. Wo man nur noch Sünde war. Wie Luther mal von Petrus sagt, jedes Härchen auf seinem Haupt war Sünde, als er hinausging und weinte bitterlich. Und dann angenommen, und erfährt, er hat meine Schuld getragen. Es gab kein Gericht mehr da. Er hat es getragen. Ich darf es glauben. Auf, dass wir Frieden hätten. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Das ist ein Geheimnis, das jeder in seinem Leben erfahren darf. Auch immer wieder neu erfahren darf. Nicht? Denn wir brauchen ab und zu mal wieder neue Zusammenbrüche und neue Gnadenannahmen. Und das wird alles in der Bibel und einfach uns angedeutet vom Simson, sein Haar wuchs wieder. Ach, ein Mann, den der Herr erwählt hatte und der sich mit einem leichtsinnigen Weib der Philister eingelassen hatte und so doof der gesagt hatte, das Geheimnis meiner Stärke liegt in meinen Haaren. Und dann schnitt man die ab und er dachte natürlich, Haare sind's nicht. So spielt er mit den Zeichen seiner Erwählung. Und damit mit der ganzen Erwählung. Dem ganzen Amt, das er hatte. Nun sitzt er also als verworfener und geblendeter Mann im Gefängnis. Tauler, das war ein Mystiker des Mittelalters der katholischen Kirche, hat einmal den schönen Satz gesagt, Gott nimmt für Sünde die Buße an. Gott nimmt für unsere Sünde nicht die Wiedergutmachung an, das können wir nicht. Gott nimmt für unsere Sünde die Buße an. Das Bekenntnis, ich habe an dir allein gesündigt. Wissen Sie, die Sache ist damals so großartig. Ich weiß aus eigener Erfahrung, als er Simson ins Gefängnis kam und geblendet war, da hat er bestimmt zuerst gesagt, wie kann Gott das zulassen? Und das gab eine Kurve, bis er wusste, an dir allein habe ich gesündigt. Wenn es nach Gerechtigkeit geht, dann bin ich noch an einem viel schlimmeren Platz in der Hölle. Lieben Freunde, da scheiden sich die Menschen, wenn es die kommen. Die einen sagen, wie kann Gott das zulassen, und die anderen werden in die Buße getrieben. Nicht? Und dieser Simson, wissen Sie, während er mit der Delila spielte und die Philister verhöhnte noch und auf der Höhe seiner Kraft war, da sah es aus, als wenn es für da gar keine Änderung des Herzens mehr geben könnte. Und so sieht es bei so viel aus. Wissen Sie, als Pastor bin ich nun beinahe 40 Jahre im Amt und da muss ich immer wieder sagen, es gibt so furchtbar viele Menschen, wo es das Gefühl hat, da kann es doch gar keine Änderung der Herzen geben. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er kriegt einen Simson klein. So klein, dass der Simson glaubt und die Haare wieder wachsen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er weckt Tote auf. Er bringt verstockte Herzen zum Zerbrechen. Er heilt Kranke. Ist bei Gott kein Ding unmöglich. Ich könnte nicht Pastor sein, wenn ich das nicht wüsste. Da hätte ich keinen Mut, Pastor zu sein. Ne? Wenn ich das nicht wüsste, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist, dass er so einen Simson zurechtbringt. Oh, ein begnadigter Mann sitzt im Gefängnis, dreht die Mühle und die Haare wachsen. Und dann ist er ganz still geworden. Mir ist Erbarmung widerfahren. Luther, der den Simson besonders mochte, wahrscheinlich weil da so gewisse Ähnlichkeit ist, wissen Sie. Luther wusste auch was davon, dass man alles kurz und klein schlägt und Löwen mit der Hand freiwillig zerreißt, nicht wahr? Luther hat gehört zu den Leuten, die auch kein Wasser in Adern haben, sondern Blut. Darum war ihm der Simson so sympathisch, nicht? Und so ein großer Trost, dass doch Herr ihn bei allem Schwachheit und Niederfallen brauchte. Und da sagte einmal in sein Tischgespräch, und da kam auf Simson die Rede, und da sagte einer, sei doch merkwürdig, dass der in der Bibel steht, so ein Kerl, ne? Den könnte man ja bei einer guten Gesellschaft gar nicht einladen, so ein Kerl. Und da sagt Luther wörtlich, es muss eine starke Remissio Peccatorum bei ihm gewesen sein. Es muss eine starke Vergebung der Sünden bei ihm gewesen sein. Eine starke Vergebung der Sünden bei ihm gewesen sein. Als ich das las, da habe ich gedacht, tja, bei wem muss eigentlich nicht eine starke Vergebung der Sünden sein? Mit ein bisschen Fächeln hätte mein Heiland meine Sünden auch nicht weggebracht. Mit ein bisschen lieber Gott hätte es nicht weggebracht. Da musste der Sohn Gottes schon dafür sterben, nicht? Und da musste der Geist Gottes mächtig in meinem Herzen arbeiten. Jawohl, da bei dem Simson ist eine mächtige, starke, sagt Luther, Remissio Peccatorum, eine starke Vergebung der Sünden gewesen. Aber dass es die gibt, meine Freunde, das ist das Wunderbare im Evangelium. Verstehen Sie? Das ist eine starke Vergebung. Dieses Wort hat mir so eine Freude. Das ist eine starke Vergebung der Sünden durch Blut Jesu gibt. Das ist das Wunderbare. Das Große. Und ich wünschte, Sie wüssten in Ihrem Leben auch von einer starken Vergebung der Sünden zu reden. Und einer wirklichen Begnadigung, nicht von einer eingebildeten, und von einem wirklichen starken Frieden mit Gott. Nicht? So, nun muss ich aber weitermachen. In dem Tempo kann ich in der Geschichte sicher nicht zu Ende kommen. Das Zweite, was ich Ihnen zeigen möchte, ist dies. Aus dem Triumph über Gott wird ein Triumph Gottes. Aus dem Triumph über Gott wird ein Triumph Gottes. Das ist das Zweite in der Geschichte. Die Heiden, die Philister, feiern ein ganz großes Götzenfest. Wie so große Feste, die haben gewöhnlich seine Parole, nicht der Hitler hieß Triumph des Glaubens und sich der Partei der Wiese gemacht. Verstehen Sie, Götzenfeste haben immer so einen Slogan, nicht wahr? Und so wurde diesem Fest Sieg über Simson. Das war also jetzt gewissermaßen der Inhalt dieses alljährlichen Götzenfestes. Da strömten sie zusammen. Alle Fürsten der Philister, es gab fünf, Askelon, Gaza, ich habe es mal auswendig, ich weiß nicht mehr. Fünf Fürsten der Philister, die waren alle versammelt. Und was Beine hatte, nicht was Prominenz gehörte, die saßen auf dem Dach, steht hier. Ich denke mir, das war so ein Tempel, wie man im Altertum Tempel baute, mit Säulen und flachen Dächern und Terrassen, auf denen man sitzen kann. Da gab es bestimmt so eine ganz besonders feine Terrasse, als Prominenz. Die Fürsten der Philister mit ihren Damen, sagt man ja wohl in so einem Augenblick nicht, und was dazugehört, Fürsten treten nie alleine auf, das können sie an allen Brunnen sehen. Das alles versammelt. Unten drängt sich das Volk in diesen Säulenhallen und so weiter, nicht? Na, in Russland auch, es ist überall dasselbe. Das hat sich seit Philister nicht geändert. Volk wieder gesehen. Und da sahen sie was, nicht? Und das Ganze religiös verbrennt, nicht? Das Ganze religiös verbrennt. Und nun geht das los. Darf ich Sie nochmal darauf hinweisen, wie das in den Versen hier heißt, nicht wahr? 23. Sie sprachen, unser Gott hat unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Sie lobten ihren Gott, Vers 24, denn sie sprachen, Gott hat unseren Feind unsere Hände gegeben. Wenn das zweimal in der Bibel steht, Da war das Großgeschrei. Die Bibel spricht immer sehr knapp von diesen Dingen, wissen Sie? Die spricht nie sehr ausführlich. Wenn zweimal gesagt wird, sie lobten ihren Gott Dagon, das war ein toller Kerl, Dagon, und schrien, Gott hat ihn, dieser Dagon hat Simson unsere Hände gegeben, dann war das ein großes Getöse über den Simson, nicht? Ein großes Geschnatter und ein großes Geschrei. Zu Ehren Dagons. Und nun wird deutlich, die ganze Geschichte ist im Grund gar nicht ein Kampf Simson zwischen Philistern, sondern um die Ehre Gottes. Der sein Volk sich verherrlicht hat, als er sie aus Ägypten holte. Und sie haben sie den Heiden gleichgestellt. Da hat Gott gesagt, dann sollte ihnen wirklich gleich sein, in ihre Hände fallen. Dann erbarmt er sich doch immer wieder und gibt so einen Simson. Und der fällt auf. Gott hat sehr schwer mit seinem Volk. So schwer, dass die Philister brüllen können. Dagon, Dagon. Und sie können da jeden Namen für einsetzen, nicht? Rasse, Mammon, was für Götzen, wie dort hinaus, nicht? Klassenlose Gesellschaft. Die werden immer neue Götter dahingesetzt, die sie mit Lautstärke verkündigen. Und dann kann Gott verschwinden. Aber Gott will, so heißt es in der Bibel, seine Ehre keinem anderen lassen. Ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Und mitten hinein in dieses Gebrüll kommt die Geschichte, dass der Simson den Tempel zusammenreißt und das ganze Volk umkommt. Meinen Sie, wie die Fürsten da runterprasseln zwischen die Trümmer dieser Marmorsäulen, nicht? Was das für ein Geschrei und für eine Panik gab. Und für eine Katastrophe. Und da war kein Wörtchen mehr zu hören. Wenn einer gepiepst hat, höchstens dem Ewidämigen gesagt, wie kann Dagon das zulassen? Ne? Da war die Hand Gottes über ihn. Da war Gericht Gottes über den Philister. Durch die Hand des Simson, den sie gelästert hatten. Meine Freunde, das ist eine sehr wichtige Sache, doch zum Verständnis der Weltgeschichte, glaube ich. Dass der Mensch Götter aufrichtet und dass diese Triumphe der Götter am Ende als Triumph Gottes. Der Mensch hat einen Turmbau zu Babel gebaut, dass wir uns einen Namen machen. Ich bin der Herr, mein Gott. Wir. Unsere Einheit ist der Gott. Und es endigt mit Zerstreuung, mit der Zerstreuung in Nationen und er bleibt der Herr. Ich will das wissen, das wäre beinahe ein Spaß, das für die Gegenwart auszudehnen, aber das ist uns zu nah, das kann ich mit gutem Gewissen nicht alles durchführen. Ne? Aber ich will Ihnen ein ganz kleines Beispiel erzählen. Ich schrieb heute einen Artikel und da kam ich so drauf, hier braucht man das und das Buch, und da bekam ich so ein Buch in die Hand, das vor Jahren erschienen ist, längst vergriffen ist und das von den Auseinandersetzungen der Evangeliumschristen in der ersten Zeit der Russischen Revolution berichtet. Von einem Mann, der in Russland eine große Rolle spielte, Kargel, ein Stundist. Und da schildert er eine tolle Szene aus den Anfängen der Russischen Revolution. Also als die gesichert war, war die Russische Revolution ja entschlossen, der Bolschewismus die Kirche zu beseitigen. Und sie waren von der Wahrheit der marxistischen Lehre des Atheismus so überzeugt, dass sie sagten, wir werden die Kirche nicht verfolgen, sondern die Christen überzeugen. Und so wurden im Anfang in Russland riesige Meetings, riesige Versammlungen gehalten, in denen also dem Volke nun der Unsinn des Gottesglaubens klargemacht wurde. Und diese Versammlungen sind haufenweise zu einem Sieg Gottes geworden. Es sollte Triumph werden über Gott. Es soll ein Triumph werden über Gott. Das Volk soll überzeugt werden, dass mit Gott nichts ist, dass das leer ist, der Himmel. Und die wurden haufenweise ein Triumph Gottes. Nicht durch die orthodoxe Kirche, die war also sehr ausgehöhlt, sehr tot. Die fängt erst durch Leiden an, wieder was zu werden. Wissen Sie, die orthodoxe Kirche? Sondern durch diese schlichten Evangeliumschristen. Kurz vorher, in den letzten Jahrzehnten, hat Gott eine Erweckung geschenkt. Man nennt sie die Evangeliumschristen, die heute in Russland noch ihre Versammlungen haben. Drückt und so weiter sind da. Und da sind schlicht Evangeliumschristen aufgetreten, haben einfach Zeugnis abgelegt. Und dieses Zeugnis hat unerhört hingehauen, dass nach einem Jahr diese ganze Unternehmung abgeblasen wurde. Heute wissen die Gottlosen ganz genau, dass sie gar nicht in Gespräche einlassen können, sondern die Kirche bloß zusammenknüpfen können, nicht? Das ist ja immer das beste Argument. Verstehen Sie? Man hat es aufgesteckt nach einem Jahr, diese Versammlung, weil es zu lauter Niederlage der Gottlosigkeit wurde. Wie Sie kennen vielleicht die schöne Geschichte einer dieser Versammlungen, wo der hat also 2 Stunden geredet, dass es keinen Gott gibt und das Evangelium Quatsch ist und alles. Und dann geht einer rauf und sagt den russischen Ostergruß: Christus voskresse, der Herr ist auferstanden. Und damit, der als Antwort grüßt man in Russland: Ich habe die Russen gefangen grüßt. Wissen Sie, in den Bunkern hier, die waren noch hauptsächlich hier, Christus voskresse, da haben sie geantwortet: Ja, ich kann nicht Russisch. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich erinnere mich, wie ich mal 2 Russen so grüßte. Und der eine strahlend geantwortet: Ist wahrhaftig auferstanden auf Russisch. Und der andere: Ja, nu, voskresse oder so ähnlich. Wie er so. Gut, jetzt, dass es mal laut ist. So, also, ich kann nicht Russisch, nicht? Unser Freund Kurt Meider kann das besser. Und der andere spuckte aus und schimpfte los, nicht? Das ist ein Gruß, der die. Und wie sehen Sie, eine Stunde lang bewiesen, es gibt keinen Gott und das ganze Evangelium ist Quatsch. Und der sagt: Der Herr ist auferstanden. Und die Versammlung: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Fertig, nicht? Nichts mehr einfach. Aus. Verstehen Sie? So, oder, also ich erinnere mich, wie unser Freund, wie hieß er doch, so ein Professor, so ein Schlager, wie der aus Russland kam, sie erzählte von diesen Versammlungen, wie sie noch mitgemacht haben, wie fantastisch das primitivste Zeugnis der Evangeliumschristen den Triumph über Gott verwandelte in einen Triumph Gottes. Das ist etwas Tröstliches in dieser Geschichte, nicht? Dass Gott so langen Atem hat. Er lässt die Philister lange tönen. Sie dürfen im Simson die Augen ausstechen. Sie dürfen ihn mondlang im Gefängnis haben. Sie dürfen ihr Fest vorbereiten. Sie dürfen bei dem Fest stundenlang, 2-mal steht es hier, schreien: Unser Gott hat. Aber dann kommt der Augenblick, wo es wahr wird: Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Und ich bin sehr froh, dass wir einen lebendigen Herrn haben, der die Triumphe des Teufels verwandelt in seine Triumphe. Und dazu den schwachen Simson benutzt, den geblendeten Simson oder in Russland diese schlichten Bauern und Brüder, die es Zeugnis haben. Und dass er dazu uns benutzen will. Der Herr will uns benutzen, dass die Triumphe des Teufels verwandelt werden in Triumphe Gottes. Halten wir die Augen offen. Das Dritte, was in der Geschichte Ihnen sagen will, ist dies. Es ist so verblüffend, dass die Philister gar nicht gemerkt haben, dass die Haare des Simson gewachsen waren. Und dass sie darüber gar nicht unruhig geworden sind. Denn so kannten sie ihn. Und das war das Zeichen seines Nazireatums, seiner Erwählung. Das heißt, sie haben noch das äußere Zeichen, dass mit dem Simson eine Veränderung vorgegangen war, überhaupt nicht beachtet. Können Sie nicht. Sehen Sie, die Welt versteht nichts davon, was in dem Herzen der Kinder Gottes geschieht. Versteht sie nicht. Ich sagte eben, das war ein Geheimnis, also es wird nicht erzählt hier. Aber nun muss ich davon sprechen, dass die Philister gar nichts davon gemerkt haben. Die waren völlig überrumpelt. Den Mann hatten sie gebunden, gefesselt. Sie kennen ja die frohe Geschichte noch nicht, wie sie ihn bei der Delila überfallen haben. Da war sie kraftvoll ihm gewichen. Und der war doch kraftlos. Und wie er da die Mühle drehte, war er kraftlos. Wie geht das zu, dass der ein Haus einreißt? Die waren so überrascht, weil sie nichts verstehen davon, welch eine Veränderung die Wiederannahme bei Gott in einem Menschen hervorruft. Das wird die Welt nie verstehen. Das wird die Welt nie verstehen. Lieber, welch ein Rätsel, wir sprechen sonntags vom Saulus. Welchen Rätsel war der Saulus den Juden? Er verkündigte Christus und er sagt, Jesus, dass er der Christus sei. Wieso? Was ist da los? Sie kramen seine Vergangenheit aus. Sie werfen ihm das vor. Du gehörst doch zu uns. Sie verstehen nicht. So wenig wie die Philister verstehen, was hier vorgeht. Nicht? Wissen Sie, ich war früher 7 Jahre Pfarrer in einem Arbeiterbezirk. Im 13. Bezirk, da war die Zeche Graf-Beuys noch und so, einige kennen mich noch von da, oder ich kenne Sie von da. Und das war ein Bezirk, in dem also vielleicht 2 Männer noch Christen waren, alles ewig war gottlos. Wenn sie auch nicht aus der Kirche austraten, aber war atheistisch. Damals war Essen ganz kommunistisch. Und nun schenkte Gott, dass ein Leben entstand. Kam Männerkreis, kam immer mehr Männer. Wir sprachen, bekehrten sich Leute, es geschahen wirklich schöne Dinge. Und nun wurde das den, wenn das ein Männerkreis von 40 Männern war, dann hat dem Riesenbezirk ein tolles Aufsehen erregt. Ein tolles. Ich erinnere mal, wie 1000 Mann mit Schamein und so weiter vor meiner kleinen Bude aufmarschierten und demonstrierten. So regte sie das auf. Und wenn ich ein Hausbesuche machte, dann kriegte ich die interessantesten Dinge zu hören. Etwa, wissen Sie, Pastor, die laufen ja bloß in ihrer Bibelstunde, um bei Ihnen was zu gelten. So, sagt sie, was haben Sie denn davon? Was haben Sie denn davon? Da müssen Sie auch nicht. Wissen Sie, die laufen ja nur in die Bibelstunde, um fromm zu erscheinen. Ich sage, wem nützt das hierzulande was, nicht? Verstehen Sie, das, bei solchen Sachen, nicht, wenn es arme Leute waren, hieß, die gehen ja bloß in die Bibelstunde, um von ihnen Weihnachten was zu kriegen, so. Weil man das Geheimnis der Begnadigung nicht kapiert, einem unerleuchteten Herzen, darum ist das überraschend, wird man von ihm gerumpelt und sucht Erklärung, wie lachhaft sind. Wie wundervoll der Simson da steht, mit seinem Geheimnis im Herzen. Er hat mich angenommen, nicht? Nun ist er der starke, geisterfüllte Mann einer Welt gegenüber, die keine Ahnung hat, was das ist. Ich nehme den nächsten Punkt. Die Ausleger, oh, an dem Simson haben sich viel die Zähne ausgebrochen. Also ich meine, geistbildlich gesprochen, nicht wahr? Die Ausleger sagen, kritische, es ist alles unwahrscheinlich in der Geschichte, sagt, das ist wahr. Das ist alles unwahrscheinlich in der Geschichte. Da haben sie, die kritischen Ausleger, Bombenrecht. Und da sagen sie, zum Beispiel ist der höchst unwahrscheinliche Simson wird von einem Knaben hergeführt, als blinder Mann, kriegt eine Harfe in die Hand gedrückt und muss da singen. Und die lachen sich tot über die Lieder, die er singt, denn er sang Lieder vom Herrn, nicht? Andere kannte er ja nicht. Und nun schütteln sie sich vor Lachen da oben. Und es ist völlig unmöglich, dass der Simson dem Knaben, der ihn führt, sagt, halt mal die Harfe, ich muss mal die beiden Säulen antasten. Woher wusste er, dass es zwischen 2 Säulen stand? Woher wusste er, dass das die beiden entscheidenden Säulen waren, die alles zusammenrissen, wenn sie einstürzen? Der konnte sie ja gar nicht sehen. Höchst unwahrscheinlich. Höchst unwahrscheinlich. Verstehen Sie? Richtig. Höchst unwahrscheinlich. Und da habe ich so gern dann so geistliche Ausleger, die dieses ganze kritische Geschwätz ärgert. Und da schreibt einer, wir dürfen annehmen, dass er in dieser Stunde vom Geist geleitet wurde, weil der Herr ihm Sieg schenken wollte. Ich muss Ihnen diesen Satz so sagen, weil wir in der biblischen Fortgeschrittene sind hier. Denn der ist wundervoll, nicht wahr? Er war sicher vom Geist geleitet, weil der Herr ihm Sieg schenken wollte. Jawohl. Von der Stunde an, wo er angenommen ist, hat Simson den Heiligen Geist. Es ist mir in den letzten Jahren aufgegangen, dass es, also mit Pfingsten kommen wir ja schlecht zurande, nicht? Pfingstpredigt ist das größte Problem. Dass jede Pfingstpredigt im Grunde damit endet, dass man sagt, wir wollen Recht um den Heiligen Geist bitten. Erstmal tut es keiner und zweitens ist es verkehrt. Denn, lieben Freunde, wo man Jesus kennt, hat man ihn. Hat man ihn. Da fängt an zu wirken, es kommt nicht so echt darauf an, dass sie um den Heiligen Geist jetzt so schrecklich bitten, dass sie ihm gehorsam sind. Und im Maß, als wir im Gehorsam sind, also man kann auch um ihn bitten, und wer namentlich noch nicht bekehrt ist und von Wiedergeburt nichts weiß, der bitte um Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Verstehen Sie? Wer von Wiedergeburt noch nichts weiß, der bitte um Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Aber wenn Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann haben Sie ihn. Und da kommen Sie nicht darauf an, dass Sie ihn kriegen, sondern dass Sie im Gehorsam sind und dass Sie ihm mehr Raum geben und dass wir ihm folgen. Der wieder angenommene Simson hat den Heiligen Geist. Und es ist ihm sicher innerlich klar geworden, ich, der ich nun so verstümmelt bin mit meinen blinden Augen, ich soll jetzt noch mal Werkzeug in der Hand des Herrn sein, im Kampf gegen die Philister. Er wurde vom Geist geleitet, weil der Herr ihm sie schenken wollte. Mehr kann ich hier auch nicht zu sagen, aber ich glaube, dass das so war. Ein geisterfüllter Mann lässt sich führen, nicht? Und das ist ja, glaube ich, nun schrecklich wichtig, dass wir geisterfüllte Leute werden. Sehen Sie, wenn man christliche Blätter liest, von mir aus geben oder andere, dann ist ein ewiges Gestöhne, wie armselig in der Christenheit zugeht. Und da hat man ja auch wirklich allen Grund dazu, nicht? Und das wäre ja gar nicht nötig, wenn wir mal anfangen wollten, dem Geiste Gottes gehorsam zu sein. Ich habe in meinem Studierzimmer ein Bild von dem norwegischen Erweckungsprediger Niels Hauge, über den jetzt sogar ein Film gedreht worden ist, der bald in deutschen Lichtbildern aufkreuzt. Na, ich bin gespannt. Es gibt nichts, was nicht geht. Dieses Bild habe ich so bekommen, dass in mein Studierzimmer ein Norweger kam und sagte, Sie haben hier so viele Köpfe von Gottesmännern. Ist ein Norweger drunter? Nein, sage ich, keiner drunter. Ich hätte gern das Bild von Niels Hauge, den ich sehr liebe. Also, er ist längst eine Ewigkeit, nicht? Da sagte er, ich werde ihn entsenden. Und dann schickte er mir eine Fotografie von einem Relief von Niels Hauge. Und ich habe sehr gestaunt, als ich das Urbild, das Original fand, als ich den Bischof Berggraf besuchte, fand ich das Original des Reliefs über dem Schreibtisch von Bischof Berggraf. Und unter dem Relief steht ein Satz auf Norwegisch von Niels Hauge. Den hat mir ein Norweger übersetzt auf die Rückseite geschrieben. Und der heißt ungefähr so: Es war mir seit meiner Bekehrung oder seit meiner Jugend, wo er sich bekehrt hat, ein heißer Wunsch, dem Geiste Gottes gehorsam zu sein und zu folgen, und dann ganz stolz. Und er hat es mir gelingen lassen. Tolles, stolzes Wort, nicht wahr? Niels Hauge wusste was von Zerbrochenseiner und Sündersein, wissen Sie? Aber er sagt, die Richtung meines Lebens war, dass ich im Geiste Gottes folge und Raum gebe und mich führen lasse, und dass er mich führt. Der Mann hat Norwegen verändert, nicht? Sie müssen an der norwegischen Westküste entlangfahren, nicht? Da sind Erweckungsversammlungen zum heutigen Tag, so am Anfang des vorigen Jahrhunderts. Unerhört. Und je älter ich werde, desto mehr verstehe ich das, was das bedeutet. Ich habe mich von Jugend auf, also es war mein heißer Wunsch vom Geiste Gottes, gehorsam zu sein und ihm zu folgen, und er hat es mir gelingen lassen. Das heißt, ich war sündlos, verstehen Sie wohl. Er hat nur Vergebung der Sünden verkündet. Aber das, ich kann es nicht erklären. Das heißt, da war ein Wissen darum, dieser Geist regierte, als ich an Jesus gläubig wurde. Und der regiert den Simson. Ja. Und nun also der nächste Punkt, die beiden Säulen. Die beiden Säulen, von denen muss ich jetzt reden. Simson fühlt, das sind die beiden Säulen, packt sie, das müssen wir gerade eben nochmal lesen, wie es da steht. Lass mich, Vers 26, dass ich die Säulen taste, auf welchen das Haus steht, dass ich mich dran lehne. Das Haus aber, und so weiter, war voll Männer und Frauen. Vers 28, 27 rief den Herrn an und sprach, Herr, gedenke mein und stärke mich doch Gott diesmal, Vers 29. Und fasste die beiden Mittelsäulen, auf welches Haus gestützt war, also nicht gesetzt, was heißt gestützt war, und darauf es sich hielt, wir verstehen, nicht? Also die entscheidenden Säulen, die tragen, und fasste einen seine rechte, andere linke Hand und neigte sich kräftig, da brach die Geschichte zusammen. Nun haben natürlich alle, die mit der Simson-Geschichte zu tun haben, an diesen beiden Säulen rumgedoktert, die doch Simson da einreißt. Luther, dieser Freund Simsons, der sagt, dieses ganze Philistertum ist die Priesterherrschaft der römischen Kirche, die die Gewissen knechtet, dass sie nicht dem Herrn gehören und nicht zum Frieden kommen. Und die beiden Säulen, auf denen diese ganze philistäische Priesterherrschaft ruht, sind die Messe und das Zölibat. Das sind die beiden Säulen, die der Simson, und er sagt, Luther nun, unser Simson ist Jesus und er stürzt die beiden Säulen des Zölibats und der Messe um. Das muss ich Ihnen kurz erklären, wenn ich auch nicht ganz überzeugt bin, dass es das ist. Denn Sie denken wahrscheinlich, das sind doch beide unwichtige Dinge. Sind sie nicht. Sehen Sie, das Entscheidende der katholischen Kirche ist, dass Sie sagen, ein Priester ist mit der Ordination mehr als ein gewöhnlicher Sterblicher. Das heißt, er ist Mittler zwischen Gott und Mensch. Sie können ohne Priester nicht selig werden. Damit sind Sie ein Priester in der Worte. Ich möchte Ihnen sagen, ich kann auch ohne Priester nicht selig werden, aber mein Priester ist der, der auf Golgatha sich selber geopfert hat. Und durch den kann ich selig werden. Aber seit der für mich gestorben ist und hoher Priester geworden ist, brauche ich keine anderen Mittler mehr. Weder Heilige noch Priester noch Päpste. Verdient? Dieses Unheimliche, wenn man heute sagt, wir müssen zurückkehren in den Schoß der katholischen Kirche, wie Wiedervereinigung. Das hieße, dass ich die Freiheit in Jesus aufgebe und sage, ich brauche Priester zur Heilsvermittlung. Vielleicht machen die mich zum Priester. Im Augenblick sind sie mir unterworfen, sie können gar nicht selig werden ohne mich. Wollen Sie das? Ich warne Sie. Und nun sagt Luther, diese ganze Abhängigkeit vom Priester beruht auf den beiden Säulen Zölibat und Messe. Zölibat ist die Ehelosigkeit des Priesters. Die Ehelosigkeit des Priesters. Nun ist er in nichts gebunden wie andere Menschen. Nun kann er schrankenlos freigehorchen. Luther sagt, im Augenblick, wo ich heirate und Kinder bekam, da wurde ich ein Mensch unter Menschen, ein Bruder unter Brüdern. Das ist richtig, nicht? Sie müssen, verstehen Sie? Ja. Das ist ein Zölibat, eine faule Kiste, ja. Und noch immer die Messe. Ich war die katholische Messe, auch wenn es anwesende Katholiken mehr würde bestreiten, hat im Grunde als Mittelpunkt das Offertorium, die Darbringung des Leibes Jesu in der Monstranz vor Gott. Der Priester opfert Jesus. Das heißt, der Bibel, er hat sich mit einem Opfer selber nicht einmal geopfert, er hat sich einmal geopfert. Der Priester bringt den Leib Jesu zur Versöhnung dar. Nun wird ein katholischer Priester Ihnen sagen, wenn er nicht in Spanien, sondern in Deutschland wohnt, das ist nur eine Darstellung des Opfers Jesu. Meine Freunde, ich könnte Ihnen zusammenkriegen, Sichtzeugnisse, dass in diesem Augenblick der Priester Jesu opfert und die Gemeinde versöhnt. Das sind Absätzen des von Kreuz von Golgatha, wo er sich einmal allein geopfert hat. Nicht wahr? Nun, wenn Sie Versöhnung wollen, müssen Sie in die Messe. Da haben Sie katholischen Kirchen voll, nicht wahr? Es gibt keine Versöhnung ohne Messe. Da bringt der Priester das Opfer dar. Und da nur der ganz, die unsere Väter redeten von der vermaledeiten Abgötterei der Messe. Und in einer Zeit, wo es also zum guten Ton gehört, dass wir also Einigung der Kirchen brüllen, möchte ich nicht anstehen, Ihnen zu sagen, dass ich die Messe für eine vermaledeite Abgötterei halte. Und dass ich mich lieber totschlagen lassen möchte, ehe ich in eine Messe ginge. Wie ein 16-jähriger Knabe bei den Hugenotten sich totschlagen ließ, ehe er in die Messe ging. Das muss man sehen, was heißt da Vereinigung? Das können nur Leute schreien, die nicht wissen von der einmaligen Bedeutung des Kreuzes Jesu Christi. Und ich verstehe nur das schon, dass er sagt, die ganze Brüderherrschaft ruht auf diesen beiden Säulen. Unser Herr Jesus, unser Simson, hat diese Säulen eingerissen und wir haben keine Priesterherrschaft mehr und wir sind freie Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Freie Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Und es soll nie mehr ein Priester über uns Gewalt ausüben, unsere Gewissen und Herzen. Auch nicht, also, Funktionäre, totalen Schaden sind die Hochpriester in ihrer Wahl. Gewissen sind frei geworden durch Jesus. Aber nun ist das eine schöne Sache gewesen von Luther. Oh ja, ich erzähle Ihnen nächstes Mal weiter, was ich an den beiden Säulen verstehe.